Ich möchte uns eine Bibelstelle aus Markus 16 vorlesen. Ganz unscheinbare Stelle, Markus Kapitel 16, die Verse 9 folgende. Da steht, als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Diese ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren. Die trauerten und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich zwei von ihnen auf dem Weg, einer und einer anderen Gestalt, als er sich aufs Land begeben hatte. Und diese gingen hin und verkündeten es den übrigen, aber auch ihnen glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich den 11 selbst, als sie zu Tische saßen, und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Markus ist jemand in der Bibel, der manches kürzer macht, der also nicht so ganz so ausschweifend und nicht ganz so, wie soll ich sagen, im Detail manches beschreibt. Und wenn man hier reinhört, dann kann man durchaus erkennen, aha, die Maria Magdalena und nochmal jemand, die waren ja am Grab. Genau, und mit der hatte er davor ein Heilungserlebnis. Und als es dann weitergeht in diesem Bericht, dann kann man dran denken, ja, das ist doch Johannes-Evangelium, wo die zwei nach Emmaus laufen. Genau, und denen ist er doch auch begegnet. Und so könnte man dann, wenn man das anguckt, die einzelnen Langversionen, also diese längeren Versionen, wie das wirklich war, beschreiben. Und doch, wenn man sich das im Detail anguckt, dann geht es dem Markus um was anderes. Nämlich es geht ihm darum, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Nun kann man sich natürlich fragen, wie sieht das konkret aus, Auferstehung, und wie sieht das auch konkret aus, so, es hat ja noch niemand erlebt. Also, die Höhlengräber, die sind uns ja bekannt, wie die aussehen. Okay, also zweiter Versuch. Die Höhlen. Okay, da habe ich heute die falschen Stifte erwischt. Ja? Gibt's das auch? Tja, also jetzt geht's mir dann so ähnlich wie denen in der Bibel. Okay, also rot tut noch. So, also die Höhlengräber, die sind uns. Oh, danke. Ja. So, nochmal. Also die Höhlengräber sind uns bekannt. Da waren wir jetzt. Vielleicht müsste Eddie das irgendwie ein bisschen zusammenschneiden. Jedenfalls war ihnen das bekannt. Die hatten hier so eine, wenn ich jetzt sage Laufschiene, dann hört sich das ja gleich so leicht an. Und in dieser Laufschiene war der Riesenstein drin. Und dieser riesige Stein, der da drin war, der hat sich natürlich nicht so leicht bewegen lassen. Gar keine Frage. Und an gewissen Stellen hatte der bestimmt auch ein bisschen, je nachdem, nimmer so eine gräuliche Farbe. Was das Besondere war an diesem Stein, war, dass jetzt Gott selber eingeschritten ist. Nämlich Gott hat seinen Sohn nicht in diesem Grab gelassen, sondern Gott selber hat seinen Sohn aus diesem Grab herausgeholt. Und das ist die zentrale Botschaft, die nicht nur, wie es am Schluss heißt, die Elf zu hören bekommen haben von Gott, sondern das ist die zentrale Botschaft für uns. Davon ausgehend geht die Botschaft um die Welt. Wenn man sich das mal vorstellt, wie viele Gemeinden es weltweit auf unserem Planeten gibt, wenn man sich das wirklich mal vorstellt, dann sind die ja unzählbar. Wenn man alle Mega-Churches, wenn man alle, sage ich mal, großen Gemeinden, wenn man alle mittleren und alle kleinen Gemeinden, alle Hausgemeinden, alle, die sich treffen, weil es nicht öffentlich geht, in geheimen Plätzen, wenn man das alles zusammenzählen würde, es wären unwahrscheinlich viele oder es sind unwahrscheinlich viele Gemeinden und Menschen, die sich treffen. Vor allem, Wachstum ist vor allem in Asien oder auch teilweise in Afrika, in Südamerika im Moment, wo Gemeinden wachsen und doch auch bei uns. Und jetzt ausgehend von dem, es waren wie viele, die nicht geglaubt haben? Also 11 haben nicht geglaubt, plus, also 11 Leute haben Jesus gesehen oder eben gehört und haben nicht geglaubt. 11 Personen, die gesagt haben, das kann gar nicht sein. Es ist noch nie jemand aus einem Grab zurückgekommen. Das kann doch gar nicht sein. 11 Personen. Und das waren jetzt nicht Leute, die, wie soll ich das sagen, die ganz weit weg von Jesus gewesen wären, sondern es waren 11 Leute, die haben ganz viel mit ihm erlebt. 11 Leute, die waren um die drei Jahre mit Jesus zusammen. Also ich finde das echt mega. Ich bin mal so egoistisch oder ich bin mal so persönlich oder wie man das auch immer nennen will und sage euch einfach, ich wäre da gern dabei gewesen. Ich hätte gerne auf dem freien Feld geschlafen. Ich hätte gerne Hunger gehabt und mich vom Feld ernährt, also was da so an rohem wächst. Ich hätte mich gerne von Leuten anfeinden lassen, um das zu erleben, was Jesus da gemacht hat. Und die 11, eigentlich 12, aber Judas lebt nicht mehr. Und die 11 haben das erlebt. Die haben das erlebt, bis Jesus gestorben ist und in dieses Grab gelegt worden ist. Soweit haben sie es erlebt. Und jetzt passiert wieder, und das ist das Schöne an dem, jetzt passiert so eine kleine unscheinbare Welle. Also am Grab begegnet Jesus 2 Personen. Also ganz unscheinbar. Und diese 2 wiederum, die erzählen das den 11. Und dann kommen nochmal 2 dazu, 2 Frauen und 2 Männer. Denkt an Emmaus. Und die kommen auch und die sagen auch, hey Leute, wir haben den Auferstandenen gesehen. Und die sagen, hey, mach schnell die Tür zu. Am besten schraubst du noch ein paar oder haust noch ein paar Nägel rein, damit nie jemand in unser Haus reinkommen kann. Und die sagen, nee, Jesus lebt, wir brauchen uns nicht zu verstecken. Und doch verstecken sie sich. Sie verstecken sich, weil sie es nicht glauben können. Und jetzt sind wir schon bei 11. Und was passiert, als die 11 nicht glauben? Ist ganz interessant. Jetzt greift Jesus ein. Er greift ein, weil ihm etwas auffällt. Und zwar ihm fällt auf, dass ihnen etwas fehlt. Also wenn ich jetzt dich, wenn ich jetzt euch fragen würde, was fehlt euch, dann würdet ihr wahrscheinlich den Kühlschrank aufmachen und würdet sagen, naja Gerd, also ich habe von dem und dem zu wenig gekauft oder uns fehlt ein Zweitwagen oder uns fehlt es ein bisschen, ich weiß nicht wo. Irgendwo haben wir doch einen Mangel. Und Jesus stellt fest und sagt, euch fehlt Pistoio. Das ist ein griechisches Wort. Wer also schon mal in Griechenland war, der weiß ungefähr, was das bedeuten könnte. Nämlich, euch fehlt der Glaube. So beschreibt es die Schlachterbibel. Jetzt würde ich Mr. Schlachter bei der Übersetzung keine 6 geben. Ich würde ihm vielleicht eine 4,5 geben oder so. Weil ich denke, an der Stelle könnten wir dieses Wort, also im Schweizerdeutschen und im Deutschen, kann man das Wort auch anders übersetzen. Im Griechischen ist das Wort Pistoio, Glaube und Vertrauen. Das gehört untrennbar zusammen. Glaube ist die Theorie vom Vertrauen in der Praxis. Ob ich jemand vertraue oder nicht, das merkt man immer relativ schnell. An ganz einfachen Dingen. Zum Beispiel, ob wir jemand vertrauen, merken wir, wenn uns jemand einlädt, du kannst doch auch bei mir mitfahren, in meinem Auto. Und dann rattert es in uns drin, wie fährt die Person? Hat die das im Griff? Geht es wirklich gut? Hat die nicht schon ein paar Mal davon erzählt, dass sie einen Unfall hat? Oh, bei dem Gerd mitzufahren ist schwierig, der hat immer so alte Autos, da weiß man ja nie, ob der ankommt. Also wir merken ganz schnell, wenn wir in so einer Situation drin sind, dass wir wo eingeladen werden, wir könnten das im Übrigen auch mit dem Thema Essen machen. Gell? Nehmen wir mal an, uns würde nach dem Gottesdienst jemand einladen und der würde sagen, du, oh, das war jetzt so ein toller Gottesdienst mit dir, weißt was, ich lade dich zum Essen bei mir ein. Und dann in dem Moment geht es schon los und wir überlegen, ich nehme jetzt mich mal als Beispiel. Oh, der Gerd ist Schwabe. Die Schwaben, was essen denn die? Verträgt es mein Darm? Wie kommt mein Magen damit klar? Will ich das? Und im Übrigen, können Männer überhaupt kochen? Ah, vielleicht sollte ich mich erst mal erkundigen, wie das so ist bei ihm. Seine Kinder sehen so abgemagert aus, wahrscheinlich gibt's da gar nichts. Gell? Also wir merken, das war jetzt so der Joke, damit ihr zwischen der Predigt nicht ganz einschlaft, aber wir merken, dieses vertraue ich jemand, was er sagt und glaube ich daran, das kann man schön in die Praxis übertragen. Und wenn wir das jetzt mal nehmen, dann erinnern wir uns vielleicht daran, und uns fällt es ja ganz einfach, dass Jesus dreimal seine Jünger auf diese Leidensankündigung, sprich, ich werde gekreuzigt, ich werde begraben und doch, ich komme da wieder raus, macht er sie darauf aufmerksam. Aber so ein Stück weit kommt mir das so vor, wie ganz praktisch diese Woche, ich habe was repariert am Auto und dann war einer von meiner Family dabei und dann dachte ich noch so, gib ihm die Schraube mit, er soll mir so einen Schlüssel suchen, der da reinpasst. Und das, was ich da bekommen habe, das war so völlig anders, wie das, was auf die Schraube draufpasst, dass ich am Schluss frustriert unterm Auto vorgekrochen bin und gesagt habe, ich hol's mir selber. Weil ich einfach das Vertrauen nimmer hatte, dass die Person wirklich noch zu dieser Mutter, zu dieser Schraube das Richtige findet. Ich hatte kein Vertrauen mehr. Und so ähnlich ging's diesen 11 Jüngern auch. Sie haben Jesus nicht vertraut. Sie haben dem nicht vertraut, der ihnen dreimal, also wahrscheinlich hat er sogar noch öfters gesagt, aber dreimal schriftlich in der Bibel nachgewiesen, gesagt hat, ich muss sterben und ich werde wieder auferstehen. Und sie haben es nicht geglaubt. Warum? Weil die Allgemeinheit und die Tatsachen und das Ganze und so, weil das ja völlig anders ist. Auch als engere Vertraute zu ihnen gesagt haben, Jesus lebt. Hey, der hat uns, ich nehme das jetzt mal vorne weg, der hat uns den Himmel geöffnet. Kann gar nicht sein. Alle Tote liegen noch im Grab. Wieso soll das anders sein? Wieso soll sich daran jetzt was verändert haben? Und genau da setzt Jesus an, in diesem Text. Als er nämlich merkt, ich könnte noch 50 auf dem Markt oder denkt euch irgendeine andere Zahl aus, ich könnte noch mehr Leute ansprechen und mich denen zeigen, dass die in euer verschlossenes Haus hineingehen und dass die euch sagen, es stimmt gar nicht, Jesus lebt ja wirklich, ihr würdet es nicht glauben. Und dann zeigt sich Jesus selbst. So wie es Schlachter beschreibt, danach offenbarte er sich den 11 selbst. Also er hat sich 11 Jüngern gezeigt, seinen engsten Mitarbeitern, allen 11. Und wir wissen, dass da sogar einer dabei war oder eben auch nicht dabei war, der am Schluss gesagt hat, ich habe es immer noch nicht gesehen. Und der gesagt hat, nee, solange ich es nicht sehe, vertraue ich nicht. In der Offenbarung steht, dass wir, wenn wir im Himmel sind, dass wir nicht mehr glauben, sondern dass wir dann diesen festen Bestandteil des Lebens um uns herum haben. Also sprich, dann sind wir bei Jesus. Im Moment jedoch leben wir in einer Zwischenstation. Und diese Zwischenstation, die macht es nicht ganz einfach. Wenn wir etwas wissen wollen, also nehmen wir mal an, der Gerd hätte jetzt eine Bibelstelle nicht richtig zitiert, könnten wir während dem Gottesdienst unser Handy rausnehmen, unser Natel rausnehmen oder unser iPad oder was auch immer und könnten schnell nachgucken und sagen, okay, das war doch die richtige Bibelstelle. Das heißt, wir können alles sehen. Wir können wirklich alles sehen. Oder wenn ihr tatsächlich mal zum Essen zu uns kommen würdet und ich würde kochen und es wäre tatsächlich so, wie ich es gesagt habe, ich kann nicht gut kochen, dann könntet ihr das im Internet nachgucken, wie es besser geht. Also wir sind in einer Welt, wo wir ganz arg viel sehen können, wo wir ganz arg viel beweisen können. Und jetzt kommen wir Christen, jetzt komme ich mal in die Gegenwart, und jetzt kommen wir Christen daher und sagen, aber das Eigentliche, nämlich dass Jesus gestorben und auferstanden ist, darauf vertrauen wir. Darauf setzen wir unsere Hoffnung. Das ist unser Schwerpunkt im Glauben. Und dafür tadelt Jesus seine 11 engsten Mitarbeiter, seine 11 Jünger. Dass sie nicht vertrauen, dass sie nicht glauben können. Und die Frage, die sich da stellt, ist, was hilft mir, damit ich leichter vertrauen kann? Jesus hat mal gesagt, werdet wie Kinder. Kinder haben den Vorteil, dass sie nicht alles überprüfen müssen. Wir haben vorher ein neues Spiel gemacht, das haben wir noch nie gemacht. Da hat sich niemand gemeldet, du Gerd, funktioniert das wirklich? Wie viel Schuhabrieb habe ich da? Und wenn es die Farbe jetzt gar nicht im Raum gibt, und was mache ich, wenn ich niemanden fange? Nee, wir haben es einfach gespielt. Das ist der Vorteil von Kindern. Erwachsene würden sagen, also wenn ich jetzt hier 10 Eier kaufe beim Mikro, dann will ich aber erstmal eins aufmachen und gucken, ob die anderen auch wirklich gut sind. Ich gehe nicht nach Hause und da sind die Eier nichts. Wir wollen überprüfen. Kinder machen das nicht. Das nächste, was beim Thema Vertrauen wichtig ist, ist, annehmen. Es einfach und schlicht und ergreifend anzunehmen. Wenn da etwas passiert, dann einfach auch mal zu sehen, okay, passt jetzt nicht ganz in mein Lebensbild hinein, aber es kommt vom Heiland. Da steht, danach offenbarte sich Jesus seinen 11 Jüngern selbst, als sie zu Tische saßen, eigentlich lagen, und tadelte ihren Unglauben und die Härte. Also ihren Unglauben hat er angeprangert. Und was da auch noch dazu gehört ist, ich schreibe das mal schwäbisch. Drunter stellen. Drunter stellen heißt jetzt nicht, dass ich unterm Tisch, unterm Stuhl oder gar unterm Teppich leben muss. Drunter stellen ist für mich so das Gegenteil von Hochmut. Hochmut ist das, wenn ich für mich beschließe, ich weiß schon alles. Mir muss eigentlich niemand mehr was sagen. So das Zentrale habe ich überhaupt schon kapiert. Wenn man zwar ganz andächtig schmatzt, aber im Detail dann doch für sich entschließt, eigentlich weiß ich schon alles. Eigentlich muss ich nichts mehr annehmen. Das sind die Probleme, die man haben kann beim Glauben. Und dann spricht er noch ein ganz frustiges Detail an. Und zwar, er mahnt was an. Er hat in ihr Herz geschaut und hat festgestellt, sie haben das verhärtet. Glaube, Vertrauen ist was Dynamisches. Da steckt eine Dynamik drin. Da ist etwas Bewegliches drin. Und er hat festgestellt, in ihrem Innersten ist es hart. Ihr Vertrauen ist verloren gegangen und dann haben sie ihr Herz hart gemacht. So richtig hart. Weil sie gesagt haben, wir lassen nichts von außen an uns ran. In der Gefahr stecken Christen wie Nichtchristen. Dass wir enttäuscht worden sind, dass wir etwas haben in uns, wo wir sagen, das passt mir so nicht, wie ich es gerne hätte. aber ich will mein Leben, so wie es jetzt ist, ich will das so lassen. Ich will es nicht verändern. Und dann kommen von außen Impulse und wir nehmen die nicht an, weil wir sagen, wir wollen das so. Das ist so. Wir verändern das nimmer. Und ein hartes Herz, wie er das hier beschreibt. Ein hartes Herz bringt die 11 weg von Jesus. Wenn wir unser Herz hart machen, das muss noch nicht mal so offensichtlich sein, dass man nicht mehr in den Gottesdienst geht oder nicht mehr in die Gemeinde oder nicht mehr in den Hauskreis. Aber es kann da passieren, wo wir von Gott, wo wir von Jesus etwas Neues empfangen, uns nicht dafür öffnen, dann verschließen wir uns von Gott, von Jesus. Und in dem Moment hat er Schwierigkeiten, zu uns zu reden. Und das ist das Zweite, was Jesus bei seinen 11 anprangert. Das macht er nicht in unserer Gemeinde und in unserer heutigen Zeit, das macht er bei seinen 11 engsten Mitarbeitern, die er hat. Bei seinen 11, die später mal neben ihm sitzen, muss er sagen, ihr habt ein hartes Herz. Was bedeutet es, ein hartes Herz zu haben? Die Bibel zeigt uns ein hartes Herz anhand vom Pharao in 2. Mose, Kapitel 14. Dort wird deutlich, was ein hartes Herz ist. Der Pharao hat ein hartes Herz gegenüber dem Volk Israel. Und dieses harte Herz wirkt sich so aus, dass er sie nicht gehen lässt. Gott lässt dem Pharao ausrichten, ich möchte gerne, dass die, die mir nachfolgen, Lobpreis und Anbetung für mich leben. Und ich möchte gerne, dass mein Volk das in der Wüste macht. Was sagt der Pharao? Nee, lasse ich nicht zu. Und dann stirbt sein Erstgeborener. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, die hatten damals noch keine Verhütungsmittel. Der hat ja bestimmt noch 3 oder 4 andere gehabt. Das wissen wir nicht, steht nicht in der Bibel drin, könnte so sein. Aber Tatsache ist, dass das älteste Kind immer ein besonderes Kind ist, weil das ist das erste Kind, mit dem hat man die ersten Erfahrungen und alles zum ersten Mal erlebt. Und er verliert dieses Kind. Und das verhärtet sein Herz noch mehr. Und so sagt er jetzt müssen die 6 Millionen sterben. Anstatt darauf zu hören, hey, die Israeliten haben einen lebendigen, heiligen und dreieinigen Gott, lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, möchte er jetzt, dass sie sterben. Und er schickt seine Besten, seine Elitesoldaten hin und Gott öffnet das Wasser, dass die Israeliten durchlaufen können. Und als dann der Pharao mit seinen Elitesoldaten kommt, da geht das Wasser zu. Da schlägt es über sie drüber. Ein verhärtetes Herz führt mich letzten Endes nicht zu Jesus, sondern wenn wir das mal krass beschreiben wollen, es führt mich weg von Gott. Und wenn wir in unserem Leben 2 Dinge immer wieder kontrollieren sollten, dann ist unser Glaube an Jesus noch ein dynamischer Glaube, dass wir Dinge von ihm annehmen können, auch wenn es vielleicht schwierig ist? Und wie steht es um unser Herz? Jesus möchte gerne, dass wir ein weiches Herz haben. ein aufnahmefähiges Herz. Ich habe vor kurzem was gewaschen, ein Teil, und habe dann gemerkt, irgendwie funktioniert das nicht mit diesem Schwamm. Dann habe ich mir diesen Schwamm mal etwas genauer angeguckt und habe bei diesem Schwamm gemerkt, da ist diese Seite, wo ich waschen wollte, also diese etwas härtere Seite, die war schon richtig abgenutzt. Und ich habe gemerkt, die weiche Seite vom Schwamm, die fängt schon an, sich aufzulösen. Ich als Schwabe würde sagen, oh, den kann man nur gebrauchen. Aber ich habe gemerkt, er bringt die Leistung nicht mehr. Und jetzt habe ich abgewogen, setze ich jetzt mehr Kraft ein und habe doch weniger Ergebnis oder nehme ich einen neuen Schwamm und muss weniger Kraft und weniger Zeit einsetzen und habe ein besseres Ergebnis. So ähnlich ist es mit unserem Herz auch. Wenn unser Herz nicht mehr aufnahmefähig ist, wenn unser Herz von Jesus nimmer das annehmen kann, was ganz zentral und wichtig ist, dann gilt, in die Werkstatt Gottes zu gehen und das Herz verändern zu lassen. Das Herz neu von ihm zu einem weichen, zu einem aufnahmefähigen Herz werden zu lassen. Ein hartes Herz kann nichts aufnehmen. Ein hartes Herz kann nicht vertrauen. Ein hartes Herz wird sich einschließen, abschließen, wird sich von Jesus nicht nach außen, aber nach innen, wird sich nach innen so richtig so distanzieren. Und das ist schade. Ein alter Evangelist hat mal gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Und da geht es in die Richtung. Was musste Jesus machen, damit aus 11 plus ein paar Personen weiter frustrierten Menschen eine Bewegung geworden ist, wie ich es euch vorher gesagt habe? Er musste ihnen sagen, wie es um ihr Vertrauen und um ihr Herz steht. Und als sie das verändert haben, als sie an diesen Stellschrauben gedreht haben, ihr seht hier die kleinen Bälle, gell? Konnte auf einmal etwas größer werden, gell? Konnte auf einmal aus 11 unscheinbaren Menschen, die noch gar nicht richtig vertrauen konnten, als sie das gelernt haben, wie Vertrauen geht, konnte etwas richtig, richtig Großes entstehen. Und die Frage, die Gott mir in diesem Text stellt, die ist folgende. Möchte ich mit ihm Großes erleben? Möchte ich Teil davon sein, von diesem großen Ganzen? Oder möchte ich mich einschließen, verhärten und das Vertrauen zu ihm abbauen? Und diese Frage, die muss sich jeder selber beantworten. Ich bin dankbar dafür, dass das hier so unscheinbar in Markus steht. Ich möchte es euch nochmal vorlesen und dann bete ich. Danach offenbarte sich Jesus den 11 engsten Mitarbeitern selbst, als sie zu Tische saßen, und tadelte ihren Unglauben und ihre Härte des Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Treuer Heiland, danke, dass du diesen 11 in ihrem Haus eine Chance gegeben hast, zu dir zurückzufinden. Danke dafür, dass du uns heute Morgen auch in Frage gestellt hast. Danke dafür, dass wir mit dir immer wieder, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute neu anfangen können. Dass du unser Herz kennst, dass du mein Herz kennst. Und ich bitte dich darum, verändere du uns, dass wir näher zu dir kommen. Verändere du mich, dass ich näher zu dir kommen kann. Dass ich dir vertrauen kann und dass ich darauf hören kann, was du zu sagen hast. Amen.